Meine Lieben, zum Anfang dieser Bibelstunde möchte ich einen Text aus dem Matthäus-Evangelium lesen, aus dem 24. Kapitel, und zwar auszugsweise. Erst lese ich Verse 13 und 14 aus dem 24. Kapitel und dann vom Vers 29 und weiter. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer da liest, der merke auf. Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Und dann vom Vers 27. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Soweit der Text von heute. Wir haben in den Bibelstellen, in den Bibelstunden vorher etliche wichtige Dinge ausgearbeitet. Wir haben erst die Verheißungen aus dem Alten Testament genommen und sie näher kennengelernt. Aber die Verheißungen sind wie einzelne Puzzle, die man noch nicht zusammensetzen kann in ein Bild. Dann haben wir das Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, durchgelesen. Lukas 21, dann haben wir im Römer, Kapitel 11, über die Zukunft Israels gesprochen. Und daraus beginnt sich ein Bild zu formen. Und wir haben, ich wiederhole kurz, wir haben gelesen im Matthäus 24, wie Jesus sagt, das wird kommen und jenes wird kommen und Katastrophen werden kommen, falsche Lehren und so weiter. Aber das ist noch nicht das Ende. Und Krankheiten und Kriege, aber das ist noch nicht das Ende. Und dann wird gepredigt werden, das Evangelium, dieses Evangelium allen Völkern und allen Nationen und dann kommt das Ende. Und dann sagt er, und sogleich, nach der Bedrängnis jener Tage, wenn ihr sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen auf der heiligen Stätte, dann flieht in die Berge. Und dann beginnt er weiter zu sprechen. Wenn wir diese Ereignisse, wenn wir diesen Text lesen, so können wir viele Ereignisse aus dem Alten Testament schon sehr deutlich einordnen. Zu einem, Jesus ordnet die Entrückung der Gemeinde vor der Zuwendung Jesu Christi seinem Volk Israel. Wir haben aus dem Römerbrief aus dem 11. Kapitel davon gelesen, dass Gott sich dem Volk Israel zuwendet, wenn die Zahl der Heiden voll sein wird. Im Lukas 21 haben wir gelesen, dass die Heiden, dass die Juden zerstreut werden in die ganze Welt und sie werden verfolgt und Jerusalem wird zerstört, bis die Zeit der Heiden zu Ende gegangen ist. Und dann kommt das Ende. Und hier können wir auch einordnen, die Entrückung der Gemeinde, die muss kurz vor der großen Trübsal oder am Anfang der großen Trübsal stattfinden. Und dann spricht Jesus von einem ganz großen Ereignis. Er spricht von der großen Trübsal. Jesus ordnet die Belagerung Jerusalems und die große Trübsal, von der der Prophet Daniel gesprochen hat, nach der Zeit der Heiden ein. Ich lese noch einmal Verse 15 und 16. Da steht geschrieben, wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung steht an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, Wer das liest, der merke, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Also da beginnt er von der Belagerung Israels, Jerusalems zu sprechen und er sagt, flieht in die Berge. Da ist die Zeit gekommen und dann beginnt er von der großen Trübsal zu sprechen. Diese große Trübsal ist ein Ereignis, welches noch nie in der ganzen Menschengeschichte jemals in diesem Ausmaß gewesen ist. Es hat schon viele Katastrophen gegeben, aber diese Katastrophe, diese weltweite, weltumspannende Veränderung in der Natur hat es noch nie vorher gegeben. Und von dieser Katastrophe, von dieser Veränderung, die die Bibel die große Trübsal nennt, spricht Joel, spricht Zacharia, spricht die Offenbarung und das Matthäusevangelium. Und wir können diese Ereignisse sehr gut einordnen. Dazu komme ich noch etwas später. Als weiteres, am Ende dieser großen Trübsal spricht Jesus Christus von der Wiederkunft, von seiner Wiederkunft für das Volk Israel. Dann spricht er von einer großen Buße, welche sein Volk erleben wird. Er spricht von einem Wehklagen seines Volkes. Und dann von einer Erneuerung der Erde, von einem neuen Reich. Und das wollen wir jetzt in Einzelheiten durchsprechen. Zunächst mal lasst uns über die große Trübsal sprechen, über den zeitlichen Ablauf. Über den zeitlichen Ablauf der großen Trübsal hat der Prophet Daniel gesprochen. Und zwar, schaut mal, Matthäus hat jetzt im 24. Kapitel gesagt, und dann kommt das Ende, wenn das Evangelium allen Völkern und Nationen gepredigt wird. Und das ist auch gemeint, das Ende der Gnadenzeit. Und dann sagt er, und dann, wenn ihr sehen werdet, das Zeichen der Verwüstung stehend auf der heiligen Stätte, wovon der Prophet Daniel gesprochen hat. Und deshalb müssen wir jetzt uns dem Propheten Daniel genauer zuwenden. Wir haben darüber schon gesprochen, aber ich will das noch ganz kurz wiederholen, was der Prophet Daniel gesagt hat. In Daniel 9,25 sagt er, Daniel, dass von dem Erlass zum Aufbau Jerusalems bis zum Tod des Messias werden 69 Jahrwochen vergehen. Das heißt, ein Jahr zählt wie eine Woche. Also Jahrwochen werden vergehen. In Daniel 9,27, diese Bibelstelle ist wichtig, deshalb sollten wir das auch genau durchlesen. Daniel 9, Vers 27. Da steht geschrieben von dem Antichrist, von dem Widersacher. Und von ihm ist gesagt, Daniel 9, 27, er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Das heißt, 7 Jahre wird dieser Widersacher gegen Gott streiten und 7 Jahre lang wird er allen Heiligen den Bund sehr schwer machen. Und in der Mitte der Woche, das heißt nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet. Und er merkt genau das, wovon Jesus gesprochen hatte im Matthäus 24. Bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Das heißt, insgesamt die ganze Trübsal ist 7 Jahre nach dem Propheten Daniel. Und nach 3,5 Jahren wird der Antichrist öffentlich auftreten und öffentlich eine neue Religion, eine neue Weltreligion aufbauen. Davon ist besonders sehr und viel ausführlich in der Offenbarung gesprochen. Ich hoffe sehr, dass wir diese Bibelstellen, Richard wird das machen, noch sehr genau in der Offenbarung untersuchen werden. Ich lese aber jetzt aus der Offenbarung Kapitel 11, Verse 2, 3 und 6. Da steht geschrieben im Vers 2, dass die heilige Stadt zertreten wird, 42 Monate lang. und das sind 3,5 Jahre. Ich habe schon gesagt, Daniel hat von 7 Jahren und dann von der Hälfte dieser Zeit gesprochen. Johannes spricht in der Offenbarung von 42 Monaten und das sind wiederum 3,5 Jahre. Und im Vers 3 lesen wir von 2 Zeugen, welche gegen diesen Herrscher aussagen oder zeugen werden und ihr Zeugnis wird dauern 1260 Tage und das sind wiederum 3,5 Jahre. Und dann ist in Offenbarung 12, Vers 6 die Rede von einer Frau und diese Frau ist nichts anderes als das Volk Israel und ist gesagt, und die Frau entfloh in der Wüste und wurde dort von Gott versorgt, 1260 Tage. Und wir haben im Matthäus-Evangelium gelesen, wer in Judäa ist, wenn er diese Zeichen sieht, der flieh in die Berge, damit er gerettet wird. Und dort wird Gott 3,5 Jahre die Heiligen auf eine übernatürliche, auf eine unerklärliche Weise bewahren, so wie er es schon vielfach auch im Alten Testament gemacht hat. Und hier sehen wir zeitlichen Ablauf vom Erlass zum Aufbau der Mauern von Jerusalem bis zum Messias sind 483 Jahre. Dann wird der Heilige getötet werden und dann ist weitergeschrieben, es wird eine Zeit kommen, wo dieser Widersacher kommen wird. Insgesamt seine Herrschaft 7 Jahre. In der Hälfte seiner Herrschaft wird er sich mit einem schrecklichen Gesicht offenbaren und er wird eine antigöttliche Religion aufbauen. In Daniel 12, Verse 10 und 11 sind etwas andere Zahlen gebracht. Und vielleicht müssen wir ganz kurz darüber sprechen. Daniel 12, Verse 10 und 11, da steht geschrieben, von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Also hier sehen wir, dass es einen Monat länger dauert. Bestimmt ist da irgendein bestimmtes Ereignis gemeint, von welchem wir nicht genau Kenntnis haben. Also nicht ganz genau die Mitte, 2,5 Jahre, sondern 2 Jahre und 6 Monate. Und dann in Daniel 12, Vers 20, da steht geschrieben, wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Das heißt, wahrscheinlich ist es, so lange dauert es, bis die große Trübsal zu Ende ist und dann wiederherstellt Gott die Erde und dann ist die große Trübsal endgültig vorbei. Also einmal haben wir 1260 Tage, das zweite Mal haben wir, also 1260 Tage haben wir in der Regel immer. 1290 Tage ist die eine Zahl, wo ein Monat mehr ist und 1335 Tage, das ist die Zeit, wo die Trübsal endgültig vorbei ist. Lass uns mal kurz über die religiöse Veränderungen in der großen Trübsal, über diese Veränderungen sprechen. Lasst uns mal Vers 15 noch einmal lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehend an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann flieht in die Berge. Von dieser großen Verwüstung haben wir jetzt bei Daniel schon etliche Mal gelesen, aber auch im Neuen Testament finden wir mehrfach die Erwähnung dieser großen Verwüstung, wo der Böse sich in seinem ganzen abscheulichen Gesicht den Menschen offenbart und die Menschen dazu bewegt, überredet, aber auch zwingt mit Gewalt, auch mit Töten, dass sie ihn anbeten. In 2. Thessalonicher 2, Vers 4, da steht geschrieben, lasst uns mal kurz diese Bibelstelle aufmachen. 2. Thessalonicher 2, Vers 4, da steht geschrieben vom Satan. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Also das ist das, wo sich der Böse in seiner ganzen schrecklichen Fratze den Menschen offenbart. Dann in Daniel 7, Vers 8 und 7, Vers 25, da steht geschrieben, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben 3,5 Jahre. Und Daniel 11, 36 steht geschrieben, und der König wird sich überheben und Großes gegen alles und überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden. Und das Gleiche lesen wir auch in der Offenbarung, zum Beispiel Offenbarung 13, dass er 42 Monate gegen alles, was Gott göttlich und gut ist, lästern wird. Und hier merken wir, dieses Ereignis, wovon Daniel gesprochen hat, wovon Jesus gesprochen hat, das finden wir auch im Neuen Testament, das Thessalonicher Brief oder auch in der Offenbarung. Es sind nicht mehr zerrissene einzelne Informationen, sondern wir können das deutlich einordnen, die geistliche Veränderung in der Zeit der großen Trübsal. Meine Lieben, lasst uns noch einmal diese Worte verstehen und nachlesen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Das heißt, in dieser Zeit wird nicht nur ein neuer Gott auftreten oder der Antichrist wird sich zu einem Gott erklären, sondern es wird auch eine Zeit der höchsten Verfolgung sein. Alle, die sich zu Gott irgendwie bekennen und den Satan nicht anbeten, und das Vorbild haben wir zum Beispiel in Nordkorea jetzt schon, wer das nicht macht, der muss mit dem Tode rechnen. Es werden nur ganz, ganz wenige Menschen, diese große Trübsal, ganz wenige Heilige, diese große Trübsal überleben. Es werden kaum Gläubige, die an Gott wirklich glauben und die den Satan nicht anbeten. Es wird kaum Gläubige geben, die am Leben bleiben. Die meisten werden umgebracht werden. Es wird eine neue Weltordnung aufgestellt und die Anbetung Satans wird zu einer Weltreligion gemacht werden. Wir werden dieses Thema in der Offenbarung ganz sicher noch sehr gründlich untersuchen müssen. Aus zeitlichen Gründen muss ich einfach weitermachen. In der großen Trübsal wird auch Krieg gegen Israel sein. Und zwar, wir haben davon schon gesprochen, wer das sieht, der fliehe in die Berge. Denn die heilige Stadt wird belagert werden. Und von diesem Krieg gegen Israel spricht die Bibel vielfach an anderen Bibelstellen auch. Zum Beispiel Sacharja 12, Verse 2 bis 8. Lasst uns mal Sacharja 12 lesen. Da steht geschrieben, siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird geteilt, wenn Jerusalem belagert wird. Zu derselben Zeit werde ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Das ist nicht nur ein Zitat, es gibt eine ganze Reihe an Zitaten. Ich habe die Bibelstellen kopiert und dort hinten ausgelegt. Wenn ihr wollt, könnt ihr so ein Blatt mitnehmen. Es wird ein globaler Krieg gegen das Volk Israel stattfinden. Jerusalem wird zuerst ein ganz großes Problem für alle Völker und Nationen werden. Und das sehen wir schon jetzt. Ein Laststein, sagt die Bibel. Dieses Ereignis lässt sich in keine andere zeitliche Einordnung einordnen, sondern nur hier alleine lässt es sich einordnen, ein großer Krieg gegen das Volk Israel. Jerusalem wird bis bis in die Stadt Jerusalem, bis in einen großen Teil von Jerusalem wird schon eingenommen sein. Das Volk Israel wird in einer äußersten Not sein. Das gleiche Ereignis, wir haben schon gesagt, Jesus zitiert den Propheten Daniel, das gleiche Ereignis ordnet Daniel auch in die große Trübsal ein. Und so sagt er im Daniel 11, Vers 41, und er, der gottlose König, wird in das herrliche Land einfallen. Und dann von Daniel 12, Vers 1, da sagt er, dass es eine Zeit der großen Trübsal sein wird. Und dann sagt er, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Also das wird ein Krieg und eine Rettung geben. Offenbarung 12, Vers 6, da steht geschrieben, und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet vor Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Jahre. Und das Gleiche können wir auch bei Joel nachlesen, bei Hesekiel 38, bei Hesekiel 39 und viele andere Bibelstellen. Also es wird einen großen Krieg gegen das Volk Israel geben im Zusammenhang mit der großen Trübsal. Als weiteres, die Bibel berichtet uns, dass in der großen Trübsal es eine Zeit großer Naturkatastrophen sein wird. Matthäus 24, Vers 29, da steht geschrieben, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Also er spricht von einer globalen Katastrophe. Wenn wir den Propheten Joel lesen, Joel 2, Vers 10 oder Joel 4, Vers 15, auch da merken wir, diese große globale Katastrophe, wo Sonne und Mond verfinstert werden, die ist in die Zeit einzuordnen von Joel 2, wenn Gott seinem Volk den Heiligen Geist schenken wird. Also globale Katastrophe geht auch mit dem Heil, welches das Volk Israel empfangen wird, Hand in Hand. Und könnt ihr euch noch erinnern, wir haben aus der Apostelgeschichte 2 gelesen, wo Petrus zu Pfingsten gepredigt hat und er hat von der Ausgießung des Heiligen Geistes gesprochen und er hat gesagt, das ist das, wovon der Prophet Joel gesprochen hatte. Und er sieht zu Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie das gleiche Wirken, welches Gott seinem Volk Israel versprochen hatte. Wenn wir aber den Joel lesen, merken wir, dass dieses Ereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes für Israel, einhergeht mit Naturkatastrophen. Übrigens, das ist auch in der Apostelgeschichte 2 sehr deutlich zu erkennen, weil Petrus zitiert auch diese zweite Hälfte, dass in dieser Zeit Sonne und Mond verfinstert werden. Und da sehen wir, zu Pfingsten gab es eine Teilerfüllung für die Gemeinde. Aber das, was für das Volk Israel versprochen war, welches in Zusammenhang mit den Naturkatastrophen gehen wird, das kommt in der großen Trübsal, wovon der Prophet Joel gesprochen hatte. Wir haben gesagt, von dieser großen Trübsal spricht auch die Offenbarung. Offenbarung 8, Vers 9, da beschreibt Johannes in der Offenbarung, wie groß das Ausmaß dieser großen Trübsal sein wird, welche Ereignisse in der Natur geschehen werden. Und er spricht von einem großen Stern, der in das Meer fällt. Und er sagt, ein Drittel aller Geschöpfe im Meer werden dadurch sterben. Und er sagt, und ein Drittel aller Schiffe auf dem Meer werden durch diese Naturkatastrophe versenkt werden. Im Vers 10 sagt er, ein Drittel aller Wasserströme und aller Wasserquellen werden vergiftet werden. Und viele Menschen, die das Wasser tranken, starben daran. Und im Vers 12 spricht er, dass Sonne, Mond, Sterne und zu einem Drittel verfinstert werden. Und hier merken wir, was Jesus in Matthäus 24 spricht. also in dieser großen Trübsal. Und was Joel gesprochen hatte und was wir uns in der Offenbarung lesen, ist glitzegleich das Gleiche. Es ist zu 100%, es deckt sich. Und wir merken, wir bekommen ein Bild von den Ereignissen der letzten Zeit. Und dann spricht die Bibel von einer großen Wende in der großen Trübsal. In dieser Zeit der großen Not, ich habe schon gesagt, Jerusalem wird, also Juda wird belagert, Israel wird belagert und sogar Jerusalem, die Stadt, wird eingenommen werden zu einem großen Teil. In dieser Zeit kommt eine große Wende. In dieser Zeit kommt eine große Wende. Der Messias kommt sichtbar und rettet sein Volk. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium. Ihr seht, das Matthäusevangelium ist uns immer wieder so wie eine Grundlage, von der wir ausgehen. Matthäusevangelium 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und das wird, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vier Himmelsrichtungen, von dem einen Ende des Himmels bis zu ihrem anderen Ende. Dieses Ereignis ist nicht die Entrückung der Gemeinde. Dieses Ereignis ist das sichtbare Kommen unseres Herrn Jesus Christus auf diese Erde. Wir haben hier davon gesprochen, dann werden alle Menschen, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Wir haben schon von der Entrückung der Gemeinde gesprochen. Der erste Thessalonicher Brief, das vierte Kapitel, dass der Herr kommen wird bis zu den Wolken, also in den Wolken wird die Begegnung sein. Und er kommt nicht auf diese Erde, sondern er nimmt seine Gemeinde von dieser Erde in die andere, in die Welt Gottes. Hier aber sehen wir, dass der Herr sichtbar kommt für die ganze Gemeinde und er kommt auf diese Erde mit großer Macht und Herrlichkeit. Sie werden, hier sind zwei Ereignisse genannt. Einmal Wehklagen aller Stämme des Landes, das heißt, das Volk Israel wird Buße tun. Wehklagen aller Stämme des Landes. Und sie werden den Menschensohn sehen kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Lasst uns mal kurz dieses Ereignis, welches hier beschrieben wird, in anderen Bibelstellen auch noch untersuchen. Im Matthäusevangelium Vers 23, Kapitel 23, Vers 39, spricht Jesus Christus eigentlich spricht er aus, dass die Stadt Jerusalem von Gott verworfen ist. Und dann sagt er an diesem Vers, Matthäus 23, Vers 39, da steht geschrieben, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechet, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Jesus Christus verspricht, dass es eine Zeit kommen wird, wo dieser Ausruf, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn, der einmal schon ausgesprochen wurde, als Jesus nach Jerusalem einzog, dieses Ereignis wird sich noch einmal wiederholen. In der Apostelgeschichte 1, Verse 11 und 12, als Jesus Christus gen Himmel gefahren ist, dann sehen die Apostel Engel und die Engel sprechen zu ihnen und sagen, ihr Männer, was steht ihr da und schaut diesem Jesus nach? Genauso wie ihr gesehen habt, wie er weggegangen ist, und zwar vom Ölberg, Genauso werdet ihr sehen, wie er wieder auf den Ölberg kommen wird. Also dieses Ereignis vom Ölberg weg und auf den Ölberg wieder zurück. Jetzt lasst uns mal Zacharia 14, Vers 2 lesen. Denn ich habe schon gesagt, Zacharia 12 und Zacharia 14 sind sehr wichtige Bibelstellen, gerade für diese letzte Zeit, für die Belagerung Jerusalems, für die Errettung Israels. Und da steht geschrieben, und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert werden. Jetzt Vers 3. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und hier sagt Zacharia sehr deutlich, der Herr selbst, Gott, wird kommen auf dem Ölberg und dort wird er auf dem Ölberg beginnen, Israel Sieg zu schenken. Er wird eine Wende einführen. Erinnert ihr euch noch, was die Engel zu den Aposteln gesagt haben? Erinnert ihr euch noch, was Jesus in Matthäus 24 gesagt hat? Und wenn wir in die Offenbarung gehen, werden wir merken, genau das Gleiche. Auch Offenbarung 1, Vers 7. Lasst uns mal Offenbarung 1, Vers 7 noch kurz lesen. Ich weiß nicht, ob uns die Zeit ausreicht. Vielleicht werde ich zum Schluss ein bisschen mehr Gas geben müssen. Da steht geschrieben, siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf Erden. Johannes verspricht, dass Jesus Christus auf den Wolken oder mit den Wolken kommen wird. Und wenn er kommt, werden ihn alle Augen sehen. Nicht nur die Gerechten, sondern alle Menschen werden ihn sehen. Und dann wird eine Buße. Sie werden wehklagen über den, den sie durchbohrt haben. Als nächstes, in der Wende, das Volk Israel wird eine große Buße erleben. Wir haben schon jetzt eben gelesen, was Jesus dem Johannes gesagt hatte. Wir haben über Matthäus 24 gesprochen und jetzt wollen wir noch über diese Belagerung Jerusalems. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Israel oder Jerusalem wird zu einem Laststein für alle Völker werden. Und über die Wende, die geistliche Wende, eingeleitet durch die Buße des Volkes. Darüber wollen wir jetzt noch lesen. Zacharia 12, vom Vers 9 und 10. Zacharia 12, Verse 9 und 10. Zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus Davids und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich betrüben um ihn, wie man sich betrübt über den Erstgeborenen. Zu jener Zeit wird große Klage sein in Jerusalem, wie die in Hadad Rimnon in der Ebene Megiddo war. Und das Land wird klagen, ein jedes Geschlecht besonders, das Geschlecht des Hauses Davids besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und die Frauen besonders und das Geschlecht Levi besonders und die Frauen besonders und so weiter. Wir merken, das Volk Israel wird in dieser Zeit, wo die Rettung für Jerusalem kommt, wo der Herr persönlich auf dem Ölberg erscheinen, diese Zeit ist auch mit einer geistlichen Wende verbunden. Ich erinnere euch ganz kurz, dass der Prophet Hesekiel im Kapitel 36 versprochen hatte, dass es eine Zeit kommen wird, wo er dem Volk Israel ein neues Herz und einen neuen Sinn geben wird, wo er sie total erneuern wird, und zwar das ganze Volk. Im Kapitel 37 spricht er, wie das geschehen wird, und er spricht von dieser Vision mit dem mit dem Feld mit toten Gebeinen. Und dann sagt er, diese toten Gebeine sind das Volk Israel. Ich werde sie aus der ganzen Welt sammeln. Ich werde sie wieder zurück in ihr Land bringen. Und dann spricht er von dieser geistlichen Erweckung, welches das Volk Israel erleben wird. Und vorher haben wir aus Offenbarung 1, Vers 7 gelesen, dass Jesus Christus kommen wird. Und in dieser Zeit werden ihn alle Augen sehen und über ihn werden wehklagen alle Geschlechter dieser Welt, die ihn durchbohrt haben. Und hier sehen wir wieder genau das Gleiche, was Zacharia im Kapitel 12 sagt, was wir in der Offenbarung finden, was wir im Matthäus-Evangelium finden. Diese Ereignisse werden von mehreren Propheten gleichzeitig beschrieben. Das Volk Israel wird eine große Wende erleben. Der Messias erneuert die Erde und baut sein Reich. Wenn wir jetzt die Kapitel Jesaja 11 und Jesaja 65 lesen, da finden wir zweimal die Beschreibung, also im Kapitel 11 am Anfang und im letzten Kapitel 65 Jesaja von diesem neuen Reich. Wir haben darüber schon gesprochen, wir haben diese Texte gelesen, sind längere Texte. Jesaja beschreibt ein Reich des Friedens, wo der Messias herrschen wird. Er wird die Heiden mit einem eisernen Stabe weiden. Und in diesem Reich wird eine totale Erneuerung der Natur stattfinden. Er spricht darüber, dass Schaf und Rind und Löwe gemeinsam weiden werden. Und der Löwe wird Gras fressen oder Stroh fressen wie ein Rind. Das heißt, der ursprüngliche Zustand der Natur, wie er im Paradies war, im Garten Eden war, dieser Zustand der Erde wird wiederhergestellt werden. Und es wird nichts Böses gefunden werden auf dem heiligen Berge. Und ein Knabe wird am Loch der Otter spielen und ihm wird nichts Schlimmes geschehen. Ein Reich des totalen Friedens, ein Friedensreich, welcher der Messias wiederherstellen wird. In dieses Reich kommen die Überlebenden und Toten, Gerechte und Tote, Gerechten aus der großen Trübsal. Und auch, so ist mein Verständnis der Bibel, es werden auch Tote aus dem Alten Testament auferstehen. Wir finden mehrere Hinweise, Offenbarung 20, Vers 4. Lasst uns mal dieses Finale aus der Offenbarung lesen, Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzen sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen deren, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen. Und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Jesus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der teilhabt hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Hier spricht die Bibel von diesem 1000-jährigen Reich, wo Christus und seine Heilige regieren. Und zwar, er spricht, dass viele auferstehen werden, die das Zeugnis des Tieres nicht angenommen haben, und sie werden mit in diesem Reich sein. In diesem Reich werden die wenigen Überlebenden sein, die Gott bewahrt hat, und zwar Gott hat noch immer einen Rest bewahrt. Egal wie groß einen Überrest, egal wie groß die Verfolgung sein wird, wird immer ein kleiner Überrest an Treuen bleiben. Das finden wir im Alten Testament, zieht sich durch das ganze Alte Testament. Und auch im Römerbrief im 11. Kapitel spricht Paulus darüber, dass Gott noch immer einen Überrest der Treuen bewahrt hat. Also es werden die Überlebenden hineingehen. Jetzt haben wir gelesen, es werden auch die Toten auferstehen. Und es gibt etliche andere interessante, sehr interessante, interessante Bibelstellen. Wenn zum Beispiel wir lesen, dass Jesus Christus sagt zu seinen Aposteln, es werden viele kommen von Osten und Westen. Und sie werden zusammen mit Abraham und Isaak am Tisch liegen, aber die Kinder des Himmelreiches werden nicht dabei sein. Also die, welchen das Himmelreich versprochen wurden, viele werden nicht dabei sein bei diesem großen Fest, aber Heiden werden mit dazu kommen. Und er spricht von einem großen Fest, von einem Mahl, wo Heiden mit dabei sind und Abraham und Isaak auch mit dabei sind. Ja? Und es gibt viele andere Bibelstellen, wenn Jesus zum Beispiel sagt, dass ihr werdet sitzen auf 12 Thronen, das spricht er zu seinen Aposteln, und mitregieren mit mir in diesem Reich. Oder viele andere Bibelstellen, Offenbarung 3, 21, da steht geschrieben, lasst uns mal die Offenbarung 3, 21 nachlesen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwinden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Also Jesus Christus gibt den Überwindern eine Zusage, dass sie zusammen mit ihm mitregieren werden. Dieses Reich ist immer noch ein irdisches Reich. Die Bibel spricht einmal vom Himmelreich, das muss nicht unbedingt ein Reich sein im Himmel, sondern ein Reich, welches vom Himmel kommt. Und dieses Reich ist ein irdisches Reich. Die Bibel spricht von 1000 Jahren. Und wenn wir Jesaja 65 lesen, dann steht da geschrieben, Verse 20 bis 23, da steht geschrieben, dass wenn einer in diesem Reich mit 100 Jahren stirbt, dann stirbt er wie einer, der seine Jahre nicht erreicht hat. Das heißt, die Menschen werden ein sehr langes Leben haben, aber die Möglichkeit zu sterben und die Möglichkeit zu sündigen, die ist immer noch da. Die Bibel spricht von diesem tausendjährigen Reich, dass in diesem Reich der Satan gebunden sein wird. Das heißt, die Versuchung von außen, die ist nicht mehr da. Aber die Möglichkeit zur Sünde, wenn ein Mensch sich entscheidet zu sündigen, die scheint immer noch vorhanden zu sein. Und als weiteres spricht die Bibel, dass nach diesen 1000 Jahren ein großer Aufstand stattfinden wird gegen Gott. Und dann nach diesem großen Aufstand ein zweiter Himmel und eine neue Erde geschaffen wird, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dazu kommen wir noch etwas später, wenn die Zeit es erlaubt. Also wir merken, dieses alles zeigt, dass dieses Reich, dieses tausendjährige Reich, wird zwar ein Reich der Himmel genannt, wird sogar auch von einem neuen Himmel und einer neuen Erde gesprochen, aber diese neue Himmel und neue Erde, die sind noch vergänglich. Das müssen wir vorerst mal festhalten. Hier wird mehrfach in diesem Text, Offenbarung 20, gesagt, bis diese 1000 Jahre vorüber sind, so lange dauert dieses Reich. Was geschieht nach dem tausendjährigen Reich? Ich bin dankbar, Gott dankbar, dass er uns auch da einen Einblick gibt, was nach diesem tausendjährigen Reich geschieht. Satan wird für eine kurze Zeit freigelassen und verführt viele Menschen zur Sünde. Und Gott macht ihm und seinen Anhängern ein Ende. Es kommt ein Weltgericht und die Ewigkeit. Wir lesen Offenbarung 20 vom Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen und verführen die Völker auf den 4 Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf versammeln, deren Zahl wird sein wie Sand am Meer. Und sie steigen herauf auf die Ebene der Erde und umringen das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Von seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten groß und klein stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und die Toten und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus und die darin waren. Und sie wurden vernichtet, gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Wir sehen, dass es hier ein zweites Mal, eine zweite Auferstehung. Die erste Auferstehung war der Gerechten für das tausendjährige Reich. Diese zweite Auferstehung ist eine Auferstehung zum Gericht. Es ist geschrieben, dass Throne aufgestellt wurden, Bücher wurden aufgetan und das ist das Endgültige. Danach kommt nichts mehr. Was kommt danach? Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Die Bibel spricht einmal von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, wo die Erde und der Himmel erneuert werden, in so einem Ausmaß, wir haben davon schon gesprochen, in so einem Ausmaß, dass die Natur absolut bis in die Wurzel verändert wird. So dass der Löwe beginnt, Gras zu fressen. Und dann spricht die Bibel davon, dass die Erde, diese Erde vergehen wird und Gott eine völlig neue Erde schaffen wird, die nicht mehr den Ausmaß, also die materielle Welt, wie wir sie jetzt kennen, sondern einen ganz anderen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir haben hier einen deutlichen Unterschied gesehen zwischen dem tausendjährigen Reich und dem neuen Himmel und der neuen Erde, die nach dem tausendjährigen Reich kommen. Und von diesem neuen Himmel und von dieser neuen Erde spricht auch der Apostel Petrus. Und lasst uns mal in den Apostel Petrus noch einmal reinschauen, damit wir ein mehr oder weniger volles Bild darüber bekommen. 2. Petrus 3. Vers 13. Ich lese vom Vers 12. Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer vergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Petrus spricht hier nicht nur von einer Erneuerung der Erde, er spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, denn die erste Erde und der erste Himmel, die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen. Es wird eine riesig große Explosion geben oder sonstiges. Paulus sagt, alles was sichtbar ist, ist vergänglich. Die Elemente dieser Natur, die sind der Zeit unterworfen. Sie sind vergänglich. Die Erde, egal wie gut sie ist beschränkt. Die Uhr dieser Erde, die läuft ab, die tickt. So wie wir vergänglich sind, so ist auch die ganze Natur, die sichtbare Natur, vergänglich. Aber Petrus spricht davon erstmal, dass die vorige Erde und der vorige Himmel, und wenn die Bibel vom Himmel spricht, dann spricht die Bibel vom Himmel, kann die Bibel vom Himmel in dreierlei Weise sprechen. Einmal ist der Himmel die Atmosphäre. Da können wir sehen, als Gott die Erde schuf, dann schuf er den Himmel und spannte den Himmel wie eine Ausdehnung über der Erde. Und das ist die Atmosphäre. Die zweite Dimension, von der die Bibel spricht, wenn sie vom Himmel spricht, dann spricht sie von Sonne, Mond und Sternen. Und das ist der zweite Himmel. Der Himmel, der das ganze Universum, das All mit allen Sternen und Galaxien und sonstigem, was wir sehen und erforschen können, das ist der zweite Himmel, von dem die Bibel spricht. Aber die Bibel spricht auch von einem dritten Himmel. Und dieser dritte Himmel ist nicht unbedingt ein Ort, sondern eine andere Dimension. Paulus spricht im 2. Korintherbrief davon, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde und hörte unaussprechliche Worte. Und dieser dritte Himmel, das ist die Welt Gottes. Das heißt, wenn die Bibel vom Himmel spricht, dann muss man immer im Kontext schauen, wovon spricht sie, von der Atmosphäre oder von dem All oder von der Welt Gottes. Und hier spricht er, dass Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird. Und könnt ihr euch noch erinnern, wie Jesus Christus im Johannesevangelium von seinen Jüngern Abschied nimmt und er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte vorzubereiten. Für uns wird eine neue Erde, also nicht unbedingt in unserer materiellen Vorstellung, ich weiß nicht, wie diese neue Erde beschaffen ist, aber er wird uns eine völlig neue Erde und einen völlig neuen Himmel schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und diese Erde und dieser Himmel, den wir sehen, also alles Materielle, das wird vergehen und das ist das Ende dieser Zeit. Ich will euch das letzte Bild zeigen. Wir könnten so die Ereignisse, den Ablauf der Weltgeschichte sehen. Am Anfang hat Gott sein Wirken, seine Geschichte mit dem Volk Israel aufgenommen. Als das Volk Israel den Messias abgelehnt hatte und Jesus Christus auf diese Erde kam und das Volk Israel den Messias abgelehnt hatte, dann hat Gott die Geschichte mit dem Volk Israel auf ein Abstellgleis gestellt. Ihr könnt sehen, dort die blaue Linie, das ist die Geschichte Gottes mit Israel. Und Gott hat sich den Heiden zugewendet, wird im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 sehr gut beschrieben. Jesus Christus wurde in den Himmel entrückt und am Ende der Zeit kommt er wieder. Wir sehen diese rote Linie, wie Jesus Christus kommt auf diese Erde als Herrscher und regiert 1000 Jahre. Vorher wird die Entrückung stattfinden. Nach diesen 1000 Jahren oder in dieser Zeit, während Gott die Geschichte mit den Heiden aufgibt, nimmt er gleichzeitig auch wieder die blaue Linie auf. Das ist die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Und diese 1000 Jahre, in diesen 1000 Jahren spielt das Volk Israel wieder die zentrale Rolle. Wenn wir Ezekiel lesen, vom Kapitel 41 beginnt Ezekiel zu beschreiben den neuen Tempel und diesen neuen Tempeldienst und wie die Stadt Jerusalem aussehen wird, wie Gott etwas ganz Herrliches schafft. Und dann, wir haben schon gelesen, Offenbarung 20, kommt das Weltgericht, wo alle Tote und Lebenden auferstehen werden, die einen in das ewige Leben, die anderen in die ewige Verdammnis. Und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Meine Lieben, wir haben vieles heute gehört. Und als ich diese Bibelstellen studiert habe, habe ich viel Freude gehabt, wo ich gesehen habe, wie viel Klarheit, aber auch wie viel Einklang in der Schrift ist. Wenn wir im Neuen Testament beginnen, die Ereignisse einzuordnen, müssen wir darüber staunen, wie die Offenbarung, Zacharia, Jeremia, Ezekiel, Joel, Matthäus, Lukas, wie sie einheitlich ein Bild bringen und das Bild wird für uns deutlich und klar. Aber wozu will Gott, dass wir das Ganze wissen? Wozu hat Gott uns die Offenbarung gegeben? Ist das für uns als Christen wichtig, das zu wissen? Wenn ihr heute nach Hause geht, was habt ihr mitgenommen? Eine spannende Geschichte? Da wird etwas geschehen? Vielleicht ein bisschen Angst oder viel Angst? Oh, auf unsere Erde kommt eine große Trübsal. Werde ich diese Trübsal auch noch erwischen oder nicht? Wozu sind uns diese Worte notwendig? Wenn wir die Offenbarung lesen, Offenbarung 1, Vers 3 und Offenbarung 22, Vers 7, ist zweimal geschrieben, selig ist, wer die Worte dieses Buches liest und kennt. Es ist eine Verheißung. Es ist gut, dass wir diese Dinge wissen. Warum? Gott möchte, dass wir wachsam sind, dass wir vorbereitet sind. Gott will, dass wir für den Plan Gottes beten. Und diese zwei Dinge, die möchte ich euch mitgeben. Einmal, Gott möchte, dass wir wachsam sind, dass wir vorbereitet sind. Dazu lese ich Offenbarung 16, Vers 15. Da steht geschrieben, sieh, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Gott gibt uns diese Warnungen oder diese Erkenntnis über die letzte Zeit, damit wir bereit sind, wenn er kommt. Damit wir nicht überrascht werden. Damit wir Bescheid wissen über die kommenden Dinge. Und wenn wir heute sehen, zum Beispiel, wie der Antisemitismus in der ganzen Welt wächst, es ist ein Phänomen, der über 2000 Jahre schon in dieser Welt existiert. Wir sehen, wie das Volk Israel eine lange Zeit zerstreut wurde und jetzt wieder gesammelt wurde, gegen jede Vernunft. Wir sehen, wie die Verheißungen Gottes sich vor unseren Augen erfüllen. Aber das sollte uns anspornen, dass wir wachsam werden. Und zweitens, Gott möchte, dass wir in den Plan Gottes einsteigen. Dass wir für diese Welt, für die Menschen, für uns selber, für unsere Verwandten, dass wir für sie beten, dass wir sie in dieses Reich einladen, dass wir sagen, pass auf, verpasst diese Zeit nicht. Und dazu will ich noch einmal ein Wort aus der Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 lesen. Und da steht geschrieben, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn er dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Meine Lieben, immer wenn wir die Bibel lesen, werden wir merken, wie Gott uns mit einbindet in seine Pläne. Er möchte, dass wir dafür beten. Er möchte, dass wir davon reden. Er möchte, dass wir unsere Freude, unsere Erwartung, unsere Hoffnung mit anderen teilen und auch sie einladen. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gott ruft uns auf, Gott fordert uns auf. Wir sollen für die Ereignisse dieser Welt beten, damit möglichst viele Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Ich lade euch ein, lasst uns noch kurz aufstehen. Ich möchte für den Segen dieser Botschaft auch noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Licht, für die Freude, die du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass dein Wort so klar und deutlich ist. Wir merken, wie die Prophetien aus dem Alten und Neuen Testament sich ineinander reihen, ineinander greifen wie Rädchen in einem Getriebe, wie sich ein Bild daraus ergibt. Und das Bild ist nicht verschwommen oder undeutlich oder widersprüchlich, sondern klar und deutlich. Das meiste, was wir brauchen, können wir sehr deutlich in der Bibel erfahren. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für mich, ich bitte für unsere Gemeinde, ich bitte dich für die vielen Menschen, die wir kennen. Schenk uns Gnade, dass wir darüber sprechen, Menschen einladen, über unsere Freude, über unser Heil sprechen. Aber auch, dass wir immer wieder in sich gehen und dass wir in uns hineinschauen und schauen, wie es um uns bestellt ist, dass wir uns in das Licht Gottes stellen und bitten, dass der Heilige Geist in uns das Werk, das er angefangen hat, auch vollendet. Segne uns dabei. Amen.